Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen beim Info vom Freitag, dem 17. Oktober auf Rabe. Heute berichten wir über folgende Themen: Optimismus trotz Polizeieinsatz in den Protestcamps in Hongkong, ein Stimmungsbericht aus der chinesischen Sonderverwaltungszone. Dann:
Hacker versuchen das System zu hinterfragen, sie halten sich nicht an die Regeln, die ihnen das System aufzwängt, und sie programmieren gewissermaßen die Systeme um. Und das hat in der ganzen Geschichte der Computer immer eine große Rolle gespielt.
Das sagt Dominik Landwehr. Er hat soeben das Buch Hacking über die Kunst und Kultur des gehackten digitalen Lebens herausgegeben. Ein Gespräch. Zum Schluss entschleunigt unsere Radiobloggerin Bixis den Alltag. Am Mikrofon begrüßt Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen. In Hongkong geht der Protest der Demokratisierungsbewegung weiter. Das, obwohl die Polizei überraschend am frühen Morgen Barrikaden eines Protestcamps geräumt hat. Immerhin hat der umstrittene Regierungschef der chinesischen Sonderverwaltungszone Liang endlich eine gewisse Bereitschaft gezeigt, sich mit den Studierenden, die protestieren, zu treffen. Über die Stimmung im Protestcamp sprach ich soeben mit Katrin Hiss, einer Berner Radiomacherin, die im Moment in Hongkong weilt.
Im Moment ist die Stimmung vor Ort eigentlich immer noch sehr ruhig und zufrieden. Die Leute sind optimistisch. Zurzeit ist spät nachmittags. Ich war morgens und mittags kurz da, habe mit den Studierenden da gesprochen und die waren eigentlich alle sehr optimistisch, dass es jetzt so weitergeht. Sie sind überzeugt, dass sie alle ausharren werden, bis ihre Forderungen erfüllt sind.
Die Polizei hat heute Morgen früh eigentlich ziemlich überraschend wiederum Blockaden der Protestierenden geräumt. Ist da nicht auch eine Angst da, dass jetzt Gewalt kommt von Seiten des Staates?
Ja, ich glaube, diese Angst ist immer latent vorhanden, doch die Leute waren die ganze Zeit friedlich und werden es auch weiterhin sein. Und meiner Erfahrung nach, oder ich das gesehen habe, sind sie so überzeugt von ihren Forderungen, dass sie einfach bleiben werden. Also ich habe mit Leuten gesprochen, die waren jetzt irgendwie seit 3 Wochen nicht mehr an der Uni, haben nur vor Ort gelernt und die meinten, sie gehen hier nicht weg, bevor ihre Forderungen nicht erfüllt werden.
Der Regierungschef hat ja jetzt sich bereit erklärt zum Dialog offenbar. Gleichzeitig ist die Hoffnung klein, dass die chinesische Zentralregierung einen Schritt auf die Protestierenden zumacht. Gibt es da trotzdem Hoffnung, dass sich was bewegt?
Ich glaube schon, die Protestierenden von Ort fühlen eigentlich eine starke Unterstützung von den Leuten in Hongkong allgemein, auch wenn viele nicht vor Ort sein können, ist, glaube ich, die Stimmung in Hongkong ziemlich pro-Democracy. Es gibt anscheinend doch einige Leute, die sich nerven über das Besetzen dieser wichtigen Hauptschlagader, also dass der Verkehr beeinträchtigt ist. Doch mit den Studierenden, mit denen ich gesprochen habe, die meinten eigentlich alle, ja, es gibt zwar Leute, die sind am Status quo interessiert, weil sie gut Geschäfte machen können etc., aber eigentlich ist niemand gegen die Forderung für Demokratie. Also ich glaube, die Hoffnungen sind doch da, dass sich was ändern wird.
Wie ist eigentlich der Kontakt zum Resten von China? Hongkong ist ja eine Sonderverwaltungszone mit eigenen relativ demokratischen Rechten. Besteht da Kontakt auch zu Demokratiebewegungen auf Festland China?
Mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die sind ehrlich gesagt nicht so gut anzusprechen auf die Mainland-Chinesen. Anscheinend kommt viele Leute aus Mainland China haben Interesse, nach Hongkong zu kommen und hier von den Vorteilen, die Hongkong bietet, zu profitieren, dann jedoch nichts zur Gesellschaft hier beizutragen, sondern wieder nach Hause zu gehen. Eine Studentin hat mir erzählt, dass viele Mainland-Chinesinnen zum Beispiel hierher kommen, um ihre Kinder zu gebären, die dann das Hongkonger Bürgerrecht haben, dann wieder zurückgehen nach China. Ich weiß nicht, wie groß hier überhaupt Kontakt besteht zu Demokratiebewegungen und China. Ich kann mir auch vorstellen, dass die unter dermaßen starker Repression leiden, dass hier auch irgendwie groß Kommunikation oder ein Austausch gar nicht stattfinden kann oder darf.
Soweit die Einschätzungen der Berner Radiomacherin Katrin Hiss direkt aus Hongkong. Weitere Nachrichten des Tages hat unser Praktikant Jonas Jakob.
In der türkisch-syrischen Grenzstadt Kobani konnte die Terrormiliz Islamischer Staat IS weiter zurückgedrängt werden. Allerdings tötete ein US-Luftschlag von gestern versehentlich 6 Kurdenkämpfer. Das meldet ein kurdisches Nachrichtenportal. Heute meldet die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte einen zwischenzeitlichen Erfolg der kurdischen Volksschutzeinheiten. Nur noch ein Drittel der Stadt soll sich noch unter IS-Kontrolle befinden. Vor einer Woche war von rund 40% die Rede. Der Bundesrat prüft einen humanitären Armeeeinsatz im Kampf gegen die Krankheit Ebola. 90 Angehörige der Schweizer Armee und 3 Helikopter könnten im Kampf gegen Ebola zum Einsatz kommen. Der humanitäre Einsatz wird von der UNO geleitet, mit Priorität auf Liberia, eines der westafrikanischen Länder, welches neben Guinea und Sierra Leone derzeit am meisten betroffen ist. An der Mission würden freiwillige Mechaniker, Sanitäter und Piloten teilnehmen, das meldet das Verteidigungsdepartement. Das eidgenössische Departement des Innern, EDI, meldet Fortschritte in der Gleichstellung zwischen Mann und Frau. Vor 15 Jahren verabschiedete der Bundesrat den Aktionsplan «Schweiz zur Gleichstellung von Frau und Mann». Der Bericht des EDI hebt nun die Meilensteine dieser Gleichstellungspolitik hervor. Frauen hätten ein höheres Bildungsniveau, seien präsenter im Arbeitsmarkt und hätten Anspruch auf einen Mutterschaftsurlaub. Auch die finanzielle Unterstützung bei der Kinderbetreuung sei sichergestellt. Hinzu kommt, dass häusliche Gewalt als Offizialdelikt gilt. Das heißt, es wird von Amtes wegen ermittelt, wenn es zu Gewaltvorfällen in Familien kommt. Früher geschah dies nur nach einer Anzeige. Noch bleibt aber viel zu tun, schreibt das EDI weiter. So erhalten Frauen nach wie vor tiefere Löhne als Männer. Und zum Schluss noch das Wetter. Morgen Samstag löst sich der Nebel gegen Nachmittag auf und die Sonne zeigt sich bei einer Höchsttemperatur von 18 Grad. Auch am Sonntag gibt es am Morgen Hochnebel und am Nachmittag scheint die Sonne bei rund 21 Grad. Am Montag ist es zunächst recht freundlich, gegen Nachmittag ist Regen möglich.
Rabe Info.
Ein Hacker ist jemand, der versucht, einen Weg zu finden, wie man mit einer Kaffeemaschine Toast zubereiten kann. Das soll die deutsche Hackerlegende und der Mitbegründer des Chaos Computer Clubs Wau Holland einmal gesagt haben. Hacking bedeutet also, in ein vorgegebenes System einzugreifen und es den eigenen Bedürfnissen und Ideen anzupassen. Hacking wird oft mit kriminellen Handlungen in der digitalen Welt assoziiert. Hacker stehlen Passwörter und knacken Banken. Hackerinnen legen Computer und Webseiten lahm. Vergessen geht dabei, dass Hacker auch geheime Machenschaften aufdecken. Nicht selten sind Hackerinnen Menschenrechtsaktivisten oder Kulturschaffende. Und der Kultur des Hackings wird jetzt ein Buch und eine Ausstellung gewidmet. Heute Freitagabend öffnet The Darknet, eine Ausstellung zum Untergrund des Internets, in der Kunsthalle St. Gallen ihre Pforten. Kuratiert wurde sie von der Mediengruppe Bitnik. Gleichzeitig erscheint das Buch Hacking. Herausgeber ist Dominik Landwehr vom Mikrokulturprozent. Ich habe mit ihm über die Faszination Hacking gesprochen und wollte wissen, seit wann wird eigentlich dieser Begriff benutzt?
Zum ersten Mal wurde der Begriff in den 60er Jahren benutzt, meines Wissens, und zwar vom Modelleisenbahnclub am Massachusetts Institute for Technology. Es war damit einfach ein witziger, ein trickiger Weg genannt, um etwas zu erreichen mit einem System, für das es vielleicht nicht vorgesehen war. Es hat später dann Eingang gefunden in die Computerwelt. Man muss wissen, die ersten Computer waren riesengroß und konnten eigentlich fast nichts machen. In dieser Zeit war es bereits ein Hack, wenn man einen Computer dazu gebracht hatte, einen Text zu schreiben, was wir heute auf der Textbearbeitung machen. Und die ersten Hacker haben dann diesen Anwendungen witzige Namen gegeben. Sie haben zum Beispiel gesagt, ein Taschenrechner, ein Pocket Calculator, den sie auch programmiert haben, das war ein expensive Pocket Calculator, weil eben das eine sehr einfache Anwendung war für ein riesengroßes Rechenwerk, für ein riesengroßes Programm. Und von daher die Hinwendung zu Dingen, die nicht unbedingt mit dem System vorgesehen waren.
Hacking gehört irgendwie auch zum Alltag. Es hat langsam verliert es eigentlich den negativen Beigeschmack. Heute brauchen normale Konsumenten und Konsumentinnen manchmal Hacks. Nehmen wir zum Beispiel einen Drucker, der sehr schnell angibt, dass er neue Tinte braucht oder einen neuen Toner, obwohl es eigentlich noch gar nicht so weit ist, nur weil er vom Hersteller so programmiert wurde. Ein Hack genügt meistens, um diese Fehlermeldung auszuschalten. Ist das auch ein Grund für Sie, ein Buch zum Hacking herauszubringen, dass Hacking irgendwie mehr in unser Alltagsleben eindringt?
Uns interessiert beim Mikrokulturprozent eigentlich zunächst einmal die künstlerische Seite des Hacking. Wir haben ja seit über 15 Jahren, wo wir in diesem Gebiet aktiv sind, auch immer wieder künstlerische Projekte gefördert, die sich mit dem Hacking befasst haben. Die allerersten, vielleicht erinnern sich daran, die allerersten, das war die Künstlergruppe eToy, die solche Anwendungen programmiert haben, und die aktuellsten, das ist die Mediengruppe Bitnik, die eben Dinge macht, wie zum Beispiel eine Videokamera, die Bilder aufs Internet überträgt, in einem Paket in die Botschaft zu schmuggeln, wo der Julian Assange in London eben sein Asyl hat, und diesen ganzen Weg sozusagen live auf dem Internet dokumentiert.
Ein gutes Beispiel ist auch eine der letzten Aktionen von Bitnik in San Francisco. Haben sie so Überwachungskameras gehackt, und jetzt kann man schauen zum Beispiel, was die Leute in den Hauptquartieren von Scientology zu sehen kriegen, wenn sie auf ihre Überwachungskameras schauen. Das haben die öffentlich gemacht. Was sonst erwartet uns jetzt noch in der Ausstellung, die es neben dem Buch gibt in St. Gallen?
Es geht in dieser Ausstellung eigentlich nicht in erster Linie um das Hacken an sich, sondern es geht um einen Spezialaspekt des Hackings. Es geht eben um die Netzwerke des Darknet. Die tönen vielleicht ein bisschen geheimnisvoll und gefährlich, aber es sind einfach Netzwerke, Parallelnetzwerke, die neben dem Netzwerk existieren, das wir kennen. Und die Künstler haben das künstlerische Potenzial dieser Netzwerke versucht zu ergründen. Sie haben dazu auch andere Künstlerinnen und Künstler eingeladen, um mit ihnen in diese unbekannte Welt vorzustoßen.
Wenn wir von Dark Web sprechen, dann denken wir eben oft an die Klischees, da wird Kinderpornografie gehandelt, da kann man Drogen kaufen oder Waffen. Was haben denn diese künstlerischen Entdeckungsreisen hervorgebracht, dass Sie jetzt schon kennen, Dominik Landwehr?
Ja, ich weiß zum Beispiel, dass Sie mit diesem Netz Dinge kaufen, die vielleicht nicht auf dem offenen Markt erhältlich sind, und sie lassen sich alle paar Tage eine Überraschung in die Kunsthalle St. Gallen liefern. Da weiß man noch nicht, was da kommt. Man muss aber insofern sich keine Sorgen machen, weil nichts wirklich Illegales da passieren soll. Vielleicht zum Thema Legalität, Illegalität einen Hinweis auf das Hacken von Überwachungskameras. Diese Hacks, die sind eigentlich gar nicht mit einem besonderen technischen Trick verbunden, sondern die Mediengruppe Bitnik ist einen ganz normalen Elektronikfachmarkt gegangen und hat sich halt solche Überwachungskameras gekauft und hat dann einfach die Empfänger genommen und ist mit diesem Empfänger durch die Stadt spaziert, und siehe da, plötzlich sieht man ganz viele Bilder, wie sie von diesen Überwachungskameras gesendet werden. Die werden in vielen Fällen vollkommen unverschlüsselt gesendet, weil sie werden ja nur über eine kurze Distanz übertragen. Wenn man jetzt in die Nähe geht dieser Kameras und mit einem derart billigen Empfangsgerät ausgerüstet ist, dann kann man sehen, was für Bilder da übertragen werden. Und sie haben begonnen, mit diesen Bildern zu spielen. Sie haben zuerst einmal einfach diese Bilder empfangen, dann haben sie Bilder zurückgeschickt und haben zum Beispiel in einem Fall, haben sie den Mann, der da vor dem Monitor schickt, einfach eine Aufforderung geschickt, do you want to play chess, also willst du Schach spielen mit uns?
Sagt Dominik Landwehr, Leiter der Abteilung Pop und Neue Medien bei Migros Kulturprozent und Herausgeber des Buchs Hacking. Das Buch ist beim Basler Christoph Merian Verlag erschienen. Die Ausstellung The Darknet wird heute Freitag in der Kunsthalle St. Gallen eröffnet und dauert bis am 11. Januar 2015.
Rabe Info Radioblog.
Es ist Freitag und somit Zeit für unseren Radioblog. Heute beglückt uns Rapperin Big Sis alias Franziska Schläpfer mit einer akustischen Kolumne.
Ich werde ganz langsam sprechen. Vielleicht schaffe ich es ja, jemanden zu langweilen. Lasst uns entschleunigen. Lasst uns verlangsamen. Wir sollten uns langweilen. Wir stellen dann mal die Dinger mit den leuchtenden Bildschirmen ab, legen die Agenten beiseite und versuchen uns zu langweilen. Wir wollen uns nicht langweilen, weil wir von etwas gelangweilt werden. Auch nicht, weil wir uns bei etwas langweilen. Wir wollen die grundlose Langeweile. Wir wollen leere Zeit. Unsere eigene Leere spüren. Lasst uns jetzt nicht in einen Meditationskurs rennen. Wir gehen nicht in die Yogastunde oder aufs Laufband zur Entspannung. Ich weiß nicht, weshalb ich von wir spreche. Intuitiv ist mir gerade klar geworden, dass wir das nicht zusammentun können. Das muss jeder und jede für sich alleine versuchen. Und es wird nicht einfach sein. Aber ich will mich in Nachsicht üben, geduldig sein und mich nicht hetzen. Vielleicht setze ich mich erstmal in ein Café, lese mit der größtmöglichen Gemütlichkeit die Zeitung. Ich lese in einem Buch, schaue den Menschen zu, die um mich herum wuseln, höre intime Gespräche mit und schließe die Augen. Aber der Stuhl ist mir zu unbequem, ich muss mich hinlegen. Leider kenne ich kein Café, wo man sich hinlegen darf. Also auf eine Wiese oder gleich nach Hause. Und da, zu Hause, schlafe ich erstmal ein. So erschöpft bin ich von der täglichen Hektik, dass ich erstmal schlafe, ganz lange und tief schlafe. Wenn ich dann aufwache, kommt noch nicht die Langeweile, das wäre viel zu einfach. Erstmal muss ich abarbeiten. Damit meine ich nicht die Pendenzen, was da alles noch schwebt und erledigt werden sollte. Nein, ich meine teils bis gänzlich sinnlose Tätigkeiten. Ich muss die Zeit totschlagen, bis sie keinen Mucks mehr macht. Zum Beispiel mit diesem Spiel auf meinem Nahtel, das ich nicht löschen kann und das ich immer wieder spielen muss. Das ist so blöd. Dieses Spiel spiele ich so lange, bis ich nicht mehr kann, so lange, bis ich es nie mehr anfassen werde. Den Fernseher habe ich abgeschafft, aber Internetzugang habe ich. Da schaue ich mir Serien, Filme und Filmchen an, bis ich nicht mehr kann. Dazwischen habe ich mich etliche Male selbst befriedigt und circa nach 5 Tagen kommt die Langeweile. Ganz plötzlich, ganz unaufgeregt. Mich macht sie erst nervös. Dann nichts. Die Leere. Die Substanzlosigkeit. Alleinsein und Gefühle, Gedanken füllen meine fleischige, geistige Wolke in und um mich. Ideen ploppen auf, immer mehr. Ich muss sie aufschreiben, um sie nicht zu vergessen. Die Ideen verdichten sich, sie gehören zusammen. Vom Allgemeinen zum Besonderen, eine Euphorie überkommt mich. Ich kann etwas schaffen, es kommt zur Gestalt. Ganz ruhig, ganz langsam. Muss denn immer etwas passieren? Immer kommt etwas. Nie ist da nichts.
Das war der Radioblog von Big Sis. Und weil der uns so schön entschleunigt hat, hören wir uns gleich noch ein Stück von Big Sis an. In Silico.
Alles trillt, es ist so. Pünkt kommt und erfüllt. Kalypso, Sümpf gurgelt und verdünnt. Muss schon durch in die Arme von der Sonne zum Wein kommen. Ja, bleib so. Fleisch und rosig in vivo. Und wird so sicht und glasig in vitro. So zeitlos, komm, Origo. Kein Unterschied, nichts unterschieden. Das zieht nach unten. Oben und hinten, keine klare Form, alles unkenntlich. Nichts verlängert sich noch bis unendlich. Aber stetig, ständig, alles ist pur. Narrative Bändig, alles ist pur. Kartesische Bändig, alles ist nur. Weil du brauchst einen Raum, einen Ursprung. Vermittelt, falla bang, meine Hände am Zittern, falla bong bang, am Schwitzen, falla bong bong bang bang, trick, du rechtfertigst jedes Nu, noch nie, fühlst dich aufrecht gefertigt, steh nie, verzeih es wie eine Geschichte, das Tabu stand drauf, gib dir alles Gesicht, da kommst
du.
Das war In Silico von Rapperin Big Sis. Mehr Infos und Musik von unserer Radiobloggerin finden Sie auf www.bigsis.com. Big Sis schreibt sich B-I-G-Z-I-S. Nächsten Freitag wird uns SVP-Rabauke Erich Hess mit einer akustischen Kolumne erfreuen oder ärgern.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Freitag, dem 17. Oktober auf Radio Bern. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie am Montag wieder, wie immer um 11. Dann hören Sie eine Reportage aus einem soeben besetzten Haus in Bern. Beigetragen zu dieser Sendung hat Jonas Jakob. Ein besonderer Dank geht an Tom Locher, der uns immer wieder mit interessanten Personen in Verbindung bringt. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.